Slowmans Coaching Online, der Audioblogcast. Coaching für Daheimgebliebene. Episode 3: Sind Stress und Angst nur Kopfsache? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 in diesem Coaching-Podcast. Mein Name ist Anja Lohmann und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Episode geht es um die Angst, ob sie Freund oder Feind ist, und die daraus resultierenden stressvollen Auswirkungen der Überbelastung und was das mit der Übernahme durch unser ältestes Gehirnareal, dem Reptiliengehirn, zu tun hat. Auch zeige ich dir, was du tun kannst, diesen instinktiven Überlebensmodus zu verlassen und dich durch mentale Klarheit somit zu entlasten. Hallo, hier bin ich wieder und erwecke nach 10 Monaten meinen Audio-Blogcast zu neuem Leben. Neben Wissenswertem aus dem Coaching-Bereich und hilfreichen Coaching-Elementen für dich wird es auch eine neue Rubrik geben, namens Fundstücke. Hierbei handelt es sich um Nachdenkwürdiges, das ich im World Wide Web oder in Buchform gefunden habe. Es wird die Themenbereiche Psychologie und Coaching in weiterführender Form beinhalten und inwiefern du dieses Wissen für dich nutzt oder nachrecherchierst oder annimmst, überlasse ich dir. Interessant wird es aber auf alle Fälle. Während des ersten Lockdowns im März letzten Jahres hatte ich mir ja Gedanken gemacht, wie ich mein Wissen und auch hilfreiche Coaching-Elemente online für dich erreichbar machen könnte, damit du diese für dich daheim nutzen kannst, um auch den momentanen Problemen gestärkter zu begegnen und Möglichkeiten zu haben, etwas für dich tun zu können. Hieraus entwickelte sich dann dieser Podcast-Kanal, der damals neben Wissenswertem auch Meditationen und eine von mir geschriebene und vertonte Geschichte namens Der Baum und das Feld mit Coaching-Elementen als Hörspielbuch beinhaltete. Ich war damals der recht naiven Meinung, dass es nur diesen einen Lockdown geben würde und somit mein eröffneter Podcast-Kanal nur zeitlich begrenzt nötig sein würde. Nun, ich und viele andere wohl auch wurden eines Besseren belehrt. Nun haben wir Mai 2021 und wir alle sind mittlerweile seit 6 Monaten in einem erneuten Lockdown. Es ist also an der Zeit, den Podcast-Kanal aufzuwecken. Fangen wir also an mit der Episode 3. Vor circa 3 Jahren fand ich Folgendes und notierte es. Zitat: In der westlichen Gesellschaft leidet fast jeder 10. mindestens einmal unter einer ernstzunehmenden Angststörung. Es sind doppelt so viele Frauen wie Männer. Zitat Ende. Vor Pi mal Daumen 3 Jahren. Zu dem Zeitpunkt war die jetzige Situation noch völlig undenkbar. Und doch waren Angststörungen kein seltenes Phänomen. Heute wiederum sind die Zahlen noch erschreckender. Und laut einer Studie des Klinikums Hamburg-Eppendorf zeigt sich, dass jedes 3. Kind psychische Auffälligkeiten aufweist. Mindestens genauso erschreckend empfinde ich die Meldung der Aargauer Zeitung aus der Schweiz. Die berichtet über das Kinderspital Zürich, das eine Verdopplung der Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen verzeichnet. Die Auswirkungen seit der Verkündung der Pandemie zeigen sich mehr und mehr auf der psychischen Ebene. Der Mensch, ob groß oder klein, kommt an seine Belastungsgrenze, da die natürlichen Bedürfnisse und körpereigene Signale keine Rolle zu spielen scheinen. Mir stellen sich folgende Fragen. Wieso überlassen wir der Angst die volle Kontrolle? Wird die Angst als Werkzeug benutzt? Ist die Angst der Auslöser, folgsam zu sein? Haben wir uns nach über einem Jahr einfach an das vorher Undenkbare gewöhnt oder lehnen wir es doch unbewusst ab? Wenn wir es unbewusst ablehnen, ist das ein Zeichen, dass erhöhte Aggressivität zu erkennen ist? Denkbar wäre all das. So oder so stehen viele ständig unter Stress. Ausgelöst durch Hilflosigkeit, Unsicherheit, gesundheitliche und existenzielle Angst, Verzweiflung und auch Wut. Planbar scheint momentan nur die Tatsache, dass nichts planbar ist, dass sich innerhalb weniger Stunden oder Tage alles verändern kann. Und um keine Fehler zu machen, ist man eher bereit zu übertreiben als zu hinterfragen. Das subjektive und von außen wie innen gefütterte Gefühl der Unsicherheit und der Angst, obwohl man alles nach bestem Wissen und Gewissen befolgt und umsetzt, steuert die aufkommende Wut in Richtung derer, die anders denken oder handeln. Bedeutend ist auch die Tatsache, dass die Aggressivität zunimmt und eine gesellschaftliche Spaltung zu erkennen ist, die auch politisch ohne weiteres gefördert wird und durch ein definiertes Gut und Böse von Meinung und Handlung sich darstellt. Es braucht nur einen Triggerpunkt, um ein subjektives Gefühl von Bedrohung zu empfinden. Wie real diese Bedrohung ist, ist in dem Moment schwer zu erkennen, da die Überlebensstrategie von Flucht, Kampf oder Erstarren alles andere ausblendet und das Gefühl der Angst als Dauerzustand etabliert. Was passiert also in uns, wenn ein Teil von uns subjektive Gefahr wahrnimmt und wieso ist das so? Mal ganz abgesehen von einer kleinen Personengruppe, die seit Anfang 2020 diese Pandemie als Gelddruckmaschine erfährt, ist der Großteil der Weltbevölkerung einer anderen Situation ausgeliefert. Denn dieser Großteil nimmt immer stärkere Einschläge wahr und fühlt die Angst, in naher Zukunft vor persönlichen und wirtschaftlichen Ruinen zu stehen, die nicht mehr zu kitten sind. Auch wird eine Ausgrenzung aus der sogenannten Solidargemeinschaft befürchtet, sobald die mittlerweile geächteten Wege beschritten oder ansatzweise in Erwägung gezogen werden. Auch ist Kritik an der jetzigen Situation sozial nicht unbedingt auf dem Vormarsch. Ausgrenzung und soziale Ächtung wurden schon immer als Mittel der erzwungenen Folgsamkeit benutzt und auch als das Schlimmste, was einem Mitglied der Gemeinschaft passieren kann, angesehen. Bestrafe einen, erziehe alle. Aus Verzweiflung wird Angst und aus Angst kann Wut entstehen. Alles kann durch das Außen gefüttert werden, sobald wir es zulassen. Ebenfalls ist die Trauer ein Gefühl, das von vielen erlebt wird und was wiederum auch einsam machen kann. Also, was kann man tun, um die Angst oder auch die Trauer zu durchleben, ohne gebrochen zu werden? Eine schnelle Lösung kann ich nicht geben. Innere Veränderungen brauchen Zeit. Eventuell ist aber die momentane Situation auch ein Lehrer, der uns unsere Veränderungsnotwendigkeiten aufzeigt. Es bedarf Ehrlichkeit zu sich selbst, wo, wann und warum wir gegen Mauern stoßen. Es ist oft unsere innere Einstellung, die uns Stöcke zwischen die Beine wirft. Aber auch das ist veränderbar. Es liegt an jedem selbst, ob er oder sie bereit ist, Beziehungen, Freundschaften oder familiäre Bande aufgrund von Unterschiedlichkeiten aufs Spiel zu setzen. Mobbing, Diffamierung, Denunzierung und auch Einsamkeit. Das sind Zeichen dieser Zeit, denen man nicht die Kontrolle überlassen sollte. Es entsteht innerer Stress, der weder beim Kläger noch beim Beklagten gesundheitsfördernd ist. Fokussieren wir uns auf ein gemeinschaftliches Miteinander, da dies nachgewiesenermaßen den inneren Heiler aktiviert. Schauen wir uns die Notwendigkeit des Gemeinschaftlichen im Laufe unserer Evolution einmal an. Gehen wir einmal einen ordentlichen Schritt zurück durch die Geschichte. Der Neandertaler. Er war mindestens 250.000 Jahre auf dieser Welt aktiv, bis er verschwand. Und warum dieser Zweig der menschlichen Evolution verschwand, weiß weder die Wissenschaft noch die Archäologie genau. Denn die Population nahm nicht ab, bis er verschwand. Soweit ist es bekannt. Im Vergleich zu uns, die wir behaupten, die erfolgreichste Art zu sein, ist der Neandertaler zeitlich und auch in Sachen Anpassung noch erfolgreicher. Wir haben uns also noch 210.000 Jahre lang zu beweisen. Schauen wir mal. Ich wünsche uns alles Gute dafür. Aber nichtsdestotrotz hat der Mensch heute dank der jahrtausendalten Genvermischung von Neandertalern mit dem modernen Menschen ca. 2% Neandertaler Genmaterial in sich. Gut, manche mehr, manche weniger. So, warum erzähle ich dir also vom Neandertaler? Tja, nun, auch wenn sich im Laufe der Zeit unser Gehirn weiterentwickelt hat, teilen wir uns mit dem Neandertaler nicht nur 2% Genmaterial, sondern auch den ältesten Teil unseres Gehirns, das Reptiliengehirn. Gut, es wird auch Stamm- oder Urhirn genannt, da Reptiliengehirn es könnte sich primitiv anhören und primitiv ist es überhaupt nicht. Es ist entscheidend für unser Überleben. Im Laufe der Zeit wurde im Gehirn des Menschen bestimmte evolutionäre Verbesserungen eingebaut, die es uns ermöglichen, uns an die verschiedenen Veränderungen anzupassen, die uns präsentiert wurden. Und dies ist einer der Hauptgründe, warum wir als Spezies überhaupt überlebt haben. Das Gehirn befindet sich seit mehr als 250 Millionen Jahren in ständiger Entwicklung und hat im Laufe dieses Prozesses neue Funktionen und zunehmend komplexere Fähigkeiten erworben. Das älteste Gehirn ist das besagte Reptiliengehirn. Es ist in erster Linie dafür verantwortlich, unsere Vitalfunktionen zu regeln, uns vor möglichen Bedrohungen zu schützen und somit unser eigenes Überleben überhaupt zu sichern. Es ist auch dafür verantwortlich, einige unbewusste und unwillkürliche Verhaltensweisen wie Atmen, Blutdruck, Temperatur, Gleichgewicht und so weiter durchzuführen. Das Reptiliengehirn wird durch das Retikularsystem, das Kleinhirn, die Basalganglien und den Hirnstamm gebildet. Hier eine kurze Erklärung, woraus jeder dieser Teile des Gehirns besteht. Als erstes schauen wir uns mal die Basalganglien an. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Informationen über unsere eigenen Körperbewegungen zu verarbeiten, um sie an die verschiedenen Situationen anzupassen und auch eine geeignete Handlung auszuführen. Also nicht ganz unwichtig. Dann als zweites das Retikularsystem. Da werde ich nochmal eine extra Episode machen, da dies ein sehr spannender Teil des Gehirns ist. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Schlaf- und Wachzustand zu regulieren. Es ist auch dafür verantwortlich, also dieses System, die Informationen, die durch die Sinne kommen, zu filtern, die interessanten Daten nach Wichtigkeit auszuwählen und diejenigen zu entfernen, die irrelevant sind und letztendlich nicht das Bewusstsein erreichen. Nun kommen wir zum Kleinhirn. Es ist einer der ältesten Teile unseres Gehirns und befindet sich in der hinteren Schädelgrube. Ein äußerst kompaktes Organ. Die Hauptfunktion des Kleinhirns ist die Aufrechterhaltung eines angemessenen Gleichgewichts und der Muskelkoordination. Also auch alles andere als unwichtig und primitiv. Kommen wir zum vierten Teil, der Hirnstamm. Es befindet sich zwischen dem Rest des Gehirns und dem Rückenmark. Der Hirnstamm besteht aus vier verschiedenen Bereichen. Die Hauptaufgabe des Hirnstamms besteht darin, für fast alle sensorischen Pfade, mit Ausnahme des Riech- und Sehvermögens, als Zirkulationsweg zu dienen. Soweit zum Reptiliengehirn. Nun kommen wir einmal zur Sicherung des Überlebens. Kämpfen, flüchten, erstarren. Schon immer machte das pure Überleben in einer bedrohlichen Situation großen Stress. Wenn unsere Vorfahren auf Gefahr trafen, war diese serial und es brauchte eine fokussierte Reaktion, die schnell abrufbar war. Diese im Reptiliengehirn hinterlegten Reaktionen, also Kämpfen, Flüchten, Erstarren auf eine lebensbedrohliche Gefahr, waren allerdings zeitlich auf Minuten und eventuell Stunden begrenzt. Zum Beispiel das Cortisol, das ausgeschüttet wurde, benutzte der Körper, um Schmerzen weniger zu spüren und eine gewisse Euphorie hervorzurufen. Das gleiche Cortisol schädigt allerdings beim heutigen Dauerstress zum Beispiel den Hippocampus. Seine Hauptfunktion, also die Hauptfunktion des Hippocampus, ist zuständig für Gedächtnisprozesse wie Erinnerungen, Lernprozesse und räumliche Orientierung. Vor allem ist er mit dem emotionalen und deklarativen Gedächtnis verbunden. Es erlaubt uns, Gesichter zu erkennen, Dinge zu beschreiben und positive oder negative Gefühle mit den Erinnerungen von erlebten Ereignissen in Zusammenhang zu bringen und zu bewerten. Permanenter Stress kann das Volumen des Hippocampus reduzieren. Wird der Hippocampus beschädigt, verliert sich die Fähigkeit zu lernen und Informationen im Gedächtnis zu behalten. Für einen längeren Körperaufenthalt war es also nicht bestimmt. Genauso wie andere Bestandteile dieses Stresshormoncocktails wie Adrenalin oder Noradrenalin. Alles war und ist nur auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt. Was balanciert uns hormonell aus? Wenn unser Vorfahre den Tiger, Löwen, Bären, Wolf oder feindlich Gesinnten erfolgreich überlebt hat, kam für ihn der entspannende Teil. Auf der einen Seite war es die Geborgenheit der Gemeinschaft und hormonell zum Beispiel das Kuschelhormon Oxytocin, das dem Körper signalisierte, dass er entspannen und die Stresshormonproduktion einstellen konnte. Auch wurden Zellen und vorher abgeschaltete Körperregionen durch diese Signale wieder hochgefahren. So hatte der Organismus Zeit, wieder Energie zu sammeln, um sie als Vorrat für die nächste Anspannung zur Verfügung zu haben. Abgeschaltete Körperregionen waren zum Beispiel das Immunsystem und der Verdauungstrakt. In der heutigen und gerade in der jetzigen Zeit ist die Balance von Stress und Entspannung sehr schwierig geworden. Was also tun? Werfen wir einmal einen Blick auf die alles überschattende Angst. Ist sie Freund oder ist sie Feind? Solltest du die Angst als etwas betrachten, das du auf keinen Fall haben darfst und somit ausradieren musst, lass mich dir ein wenig die Angst vor der Angst nehmen. Die Angst an sich ist nicht dein Feind. Die Zeitdauer ist es, was das Ganze unerträglich macht. Die Angst wird größer, lauter und kontrollierender, da sie wahrgenommen werden will. Ohne die Angst, die uns vor Bedrohung warnt, wären wir nicht als Spezies so weit gekommen. Grundsätzlich dient das Gefühl der Angst als Anpassung an Lebensbedingungen und ist das Signal, dass wir eine Bedrohung bewusst oder unbewusst wahrnehmen. Die Stärke der Angst allerdings hängt von der subjektiven Wahrnehmung ab und dem Empfinden, ob und inwieweit wir uns der Situation gewachsen fühlen. Die Angst ist eine mächtige Emotion, ohne weiteres, wenn sie groß genug ist. Dann treten alle anderen Gefühlsregungen in den Hintergrund. Doch wozu ist die Angst gut und was löst sie aus? In erster Linie macht die Angst uns auf potenzielle Gefahr aufmerksam und bereitet uns vor, in Aktion zu treten. Zum Beispiel die Mimik ändert sich und sendet Warnsignale an andere aus. Erinnerungen an vergangene Situationen werden abgerufen, um eine möglichst optimale Verhaltensstrategie zu finden. Das heißt, wenn du in einer ähnlichen Situation in der Vergangenheit verloren hast, wirst du dieser sich andeutenden eher aus dem Weg gehen oder aber nach einer anderen Möglichkeit suchen, ihr zu begegnen. Zur Vorbereitung auf einen eventuellen Kampf oder einer Flucht steigt die Muskelanspannung, die Atmung beschleunigt sich und die Pupillen weiten sich, um mehr visuelle Informationen aufnehmen zu können. In deinem Körper schütten die Nebennieren Adrenalin aus, damit der Puls sich erhöht, um notwendige Körperregionen mit mehr Blut und somit mehr Sauerstoff zu versorgen. Auch wird Glykogen in Glucose umgewandelt, damit mehr Energie bereitsteht. Aber was genau ist jetzt Glykogen? Wikipedia sagt Folgendes. Glykogen dient als in Zellen gespeichertes Kohlenhydrat. Vor allem in Leber- und Muskelzellen wird bei einem Überangebot von Kohlenhydraten Glykogen aufgebaut. Bei vermehrtem Energiebedarf verwenden die Muskelzellen ihr gespeichertes Glykogen. Auch das in Leber und Nieren gespeicherte Glykogen wird bei Bedarf wieder zu Glucose aufgespalten, wobei hier die Glucose über das Blut dem Gesamtorganismus zur Verfügung gestellt wird. Wie gesagt, das sagt Wikipedia. Die eigentliche Motivation von Angst ist das zielgerichtete Handeln, um die Gefahr nicht nur zu meistern, sondern auch eventuellerweise ihr zu entgehen. Sobald wir Angst verspüren, kommt es zu sekundenschnellen Umstellungen im Körper. Allerdings liefert dieses Warnsystem wiederum keinen realen Beweis an sich. Es macht uns nur darauf aufmerksam, dass etwas gefährlich sein könnte. Dieses Warnsystem ist ein natürlicher und nützlicher Vorgang. In lebensbedrohlichen Situationen hilft es, schnell die richtigen Prioritäten zu setzen und die Aufmerksamkeit zu bündeln, damit wir bereit sind, schnell zu reagieren. Dieses schnelle Reagieren in gefährlichen Situationen hat, wie schon erwähnt, unserer Spezies bisher das Überleben gerettet und auch gesichert. Angst erzeugt wiederum einen Tunnelblick und schaltet unnütze Energiefresser des Körpers ab. Was aber, wenn, wie eben schon erwähnt, es kein Ende dieser empfundenen und eventuell irrealen Angst gibt? Die momentane Situation bringt kaum eine Entspannung durch einen zeitnahen Abschluss der Belastung. Da wir genau das gerade erfahren, dass wir nicht wissen, was morgen ist, ist neben der Angst auch noch die Unsicherheit ein großer Faktor, der sehr belastend sein kann. Wenn du dich bedroht fühlst oder etwas Schlimmes passiert, ist es wichtig, immens wichtig, innezuhalten und sich die realen Dinge ins Bewusstsein zu holen. Sprich also, aus dem Reptiliengehirn herauszukommen und die Situation erst einmal in Ruhe zu analysieren. Etwas, was du tun kannst, ist Folgendes. Schreib deine Befürchtung so detailliert wie möglich auf. Überlege, wie wahrscheinlich es ist, dass das gefürchtete Ereignis eintritt. Welches Szenario ist das wahrscheinlichste und wie wirst du darauf reagieren, um am effektivsten damit umzugehen? Überlege dir, welche Fähigkeiten dir zur Verfügung stehen, um mit dem Szenario fertig zu werden. Sprich, mach dir eine Liste. Mache dir ein klares Bild der Situation, indem du Fakten sammelst und diese auch sorgfältig prüfst. So hast du eine Möglichkeit, angemessen zu reagieren und das Gefühl von Hilflosigkeit und Unsicherheit sowie einschränkende Angst im Zaum zu halten. Ein weiterer Fakt, der für dich hilfreich sein kann, ist die sogenannte Neuroplastizität. Das heißt, dein Gehirn kann bis ins hohe Alter sich verändern. Alle Verknüpfungen können umgeleitet oder außer Kraft gesetzt werden und auch genauso können neue erschaffen werden. Neueste Untersuchungen von führenden Neurowissenschaftlern und Verhaltensforschern wie zum Beispiel der Harvard, Stanford oder Cambridge Universitäten haben ergeben, dass mit der Achtsamkeitspraxis Veränderungen in Gehirnregionen einhergehen, die gesunde Beziehungen zu sich selbst und anderen ermöglichen. Wie schon erwähnt, übernimmt in solchen Situationen, in denen der Stresspegel der Angst zu hoch wird, das uralte System im Reptiliengehirn die Kontrolle. Und dabei ist es egal, ob die Bedrohung real oder irreal ist. Alles geht in den Überlebensmodus. Der Körper schaltet auf Autopilot und das bedeutet Kampf, Flucht oder Erstarren. Wie also erkennst du, in welchem Modus dein Gegenüber sich gerade befindet und was kannst du tun bzw. was solltest du auf gar keinen Fall tun? Die Vorbereitung auf Kampf ist oftmals nicht mehr als eine Drohung. In der Hoffnung, die andere Seite so sehr einzuschüchtern, dass sie ganz von selber aufgibt. Der Körper richtet sich auf, um größer und beeindruckender zu wirken. Der Blick ist starr auf den Gegner gerichtet, die Stimme wird lauter, die Bewegungen stark und präzise. Alles zeigt Ungeduld. Wenn du auf jemanden mit dieser Reaktion triffst, gibt es einiges, was du tun kannst, um der Person zu helfen und auch, was du auf gar keinen Fall tun solltest. Beim Kampfmodus dreht sich alles um Macht- und Autoritätsdarstellung. Es wird lauter geschrien, versucht verbal zu verletzen und die Argumentation eskaliert sehr leicht und schnell. Was solltest du also auf keinen Fall tun? Füttere nicht den Kampf, indem du verbal zurückschlägst. Untergrabe nicht die Autorität, die die Person zeigt, die sich im Kampfstress befindet. Vermeide sie zu unterbrechen. Frage sie nichts. Verärgere sie nicht und lache sie auf gar keinen Fall aus. Die Ungeduld der Person im Kampfstress ist außergewöhnlich kurz. Sei also nicht langsam im Agieren oder Reden. Was du wiederum tun kannst. Höre, ohne die Person zu unterbrechen, zu und vermeide Ausreden. Wenn du etwas falsch gemacht hast, das diese Person so fuchsig gemacht hat, gebe es zu. Übernehme Verantwortung. Wenn du nichts getan hast oder es anders siehst, entschuldige dich, dass die Person es so aufgefasst hat. Sobald du als Sparings-Kampfmodus-Partner nicht mehr zur Verfügung stehst und die Situation sich etwas beruhigt, erkläre deinen Standpunkt und biete Lösungen an. Sei dabei sachlich und komme auf den Punkt. Kommen wir nun zum Fluchtmodus. Im Gegensatz zum Kampfmodus wird der Augenkontakt mit dem Gegenüber vermieden. Die Augen schauen weg. Es ist fast so, als würden sie nach einem Fluchtweg suchen. Ein weiterer Hinweis sind die Hände und Füße, die sich bewegen, klopfen, kratzen oder wippen. Schließlich gibt es das schnelle Atmen und Schwitzen. Ein sehr starker Indikator für Fluchtstress sind verschwitzte Handflächen. Was sind also die Dinge, die du auf keinen Fall tun solltest, um diese Person zu beunruhigen und dort zu lassen, wo sie ist? Im Fluchtmodus. Es hilft nichts, der Person zu sagen, dass sie sich beruhigen soll. Es wird eher als weitere Einschränkung der Freiheit empfunden, also Obacht. Vermeide also Einschränkungen und geschlossene Fragen, die nur ein Ja oder Nein als Antwort benötigen. Wenn du dieser Fluchtstressperson so eine Frage stellst, bekommst du höchstwahrscheinlich ein Ich weiß nicht. Ebenfalls solltest du nicht schreien, drohen oder sanktionieren. Was also kannst du tun, um einer Person im Fluchtmodus zu helfen, aus ihrem Reptiliengehirn zu kommen? Hier einige Dinge, die hilfreich sind. Frage offene Fragen, die deinem Gegenüber zeigen, dass sie frei wählen kann. Falls sie Probleme hat, ihre Gedanken zu strukturieren, gebe einige Optionen. Lass sie allerdings selber wählen. Sehr effektiv ist das Entdramatisieren der Situation, um die Dinge zu relativieren. Im Gegensatz zum Kampfstress hilft bei Fluchtstress Humor ganz famos. Lachen ist das perfekte Notventil. Eine weitere hilfreiche Möglichkeit ist das Angebot eines Spazierganges. Was immer du tust, denk daran, dass es beim Fluchtstress nur um Bewegung und dem Entkommen aus Zwängen geht. Die dritte Variante ist das Erstarren, sobald eine Gefahrensituation real oder gedacht auftritt. Du hast es bestimmt schon einmal in einem Film oder vielleicht sogar real gesehen, wenn Menschen wie eingefroren stehen bleiben und sich nicht aus der Gefahrensituation bewegen können. Im Einfriermodus verlangsamt sich der gesamte Körper. Die Hand wird auf den Mund oder auf das gesamte Gesicht gelegt. Der Blick geht nach unten und ins Leere oder aber die Augen werden geschlossen. Ganz nach dem Motto, wenn ich die Gefahr nicht sehe, sieht sie mich auch nicht. Die Stimme wird leiser und langsamer. Es wird verzweifelt geseufzt oder manchmal Tränen vergossen. Alles in allem ist die Haltung unterwürfig und der oder die Erstarrte wird versuchen, sich so klein wie nur möglich zu machen. Wenn der empfundene Stress als extrem unerträglich wahrgenommen wird, kann es sogar sein, dass der Körper abschaltet und die Person ohnmächtig wird. Wovon solltest du also Abstand nehmen, wenn du einer Person im Erstarren-Modus helfen möchtest? Es ist nicht hilfreich, eine Person in dieser Situation aufzufordern, die Probleme anzugehen, sie in den Griff zu bekommen und mutig zu sein oder Stärke zu zeigen. Dadurch wird sie sich noch elender fühlen, da sie gerade das nicht hinbekommt. Was ist also hilfreich? Ein Mensch in diesem Modus fühlt sich hilflos und hofft auf Schutz und Mitgefühl. Der wichtigste erste Schritt ist, ruhig die Position zu spiegeln, in der der Mensch sich gerade befindet. Wenn er oder sie auf dem Boden sitzt, setze dich neben sie oder ihn, ohne etwas zu sagen. Sollte sie liegen, lege dich daneben. Gebe dieser Person still das Gefühl von Sicherheit, Verständnis und Schutz. Lege ruhig auch einen Arm um sie. Als nächsten Schritt versuche zusammen mit diesem erstarrten Menschen kleine Ziele zu definieren. Führe sie behutsam, unterstütze, was auch immer dieser erste Schritt sein mag. Kommen wir nun zum Stress. Und was löst Stress aus? Ein Teil der Reaktionen ist unsere Einstellung zu der wahrgenommenen Bedrohung. Es gibt sozusagen Triggerpunkte, die durch Erfahrungen entstanden sind. Was immer dir passiert ist, kleine und große Einschläge, Probleme oder auch freudige Ereignisse, werden bewusst und vor allem unbewusst abgespeichert. Dies dient zu unserem Schutz, damit eine schlechte oder bedrohliche Erfahrung sich möglichst nicht wiederholt. Oder aber wir eine Erfahrung haben, die wir benutzen können, um der Bedrohung rechtzeitig entgegenzutreten. Oft brauchen wir allerdings diverse Anläufe, bis wir dies verstanden oder aber wir den Grund für die permanente Wiederholung erkannt, bearbeitet und ausgeleitet haben. In einer der folgenden Episoden werde ich mit dir einen genaueren Blick auf die Natur des Stresses werfen und dir auch einige Möglichkeiten der Stressregulierung zeigen. In der Episode 1 dieses Podcasts, zu finden in meinem Podcast-Kanal, wo du dich gerade befindest, befasse ich mich mit einem weiteren Teil, der ebenfalls Stress auslösen kann. Die Gedanken. Ein kurzer Blick auf die Natur dessen und was das zur Folge haben kann. Jeden Tag denkt der Mensch 60 bis 70.000 Gedanken. Und 90% davon sind die gleichen wie am Vortag. Dadurch wird das Gehirn gezwungen, tagtäglich die gleichen Muster in den gleichen Kombinationen zu aktivieren. Daraus ergibt sich die immer gleiche Geisteshaltung, die das Gehirn so fest verdrahtet, dass es in Schubladen denkt. Durch immer gleiche Gedanken erzeugen wir immer gleiche Gefühle, da ein Gedanke ein Gefühl im Schlepptau hat und das Gefühl den nächsten Gedanken füttert. Es ist also ein immer sich gegenseitig bedingender Kreislauf. Was passiert also, wenn wir mehr als 10% neue Gedanken denken? Wie sind die Gefühle und auch die Verdrahtung dann? Um aus diesen alten Strukturen auszubrechen, die immerwährenden Wiederholungen zu beenden, kannst du neues Wissen, neue Erfahrungen und somit neue Verdrahtungen nutzen. Durch das Lernen von Neuem werden auch neue synaptische Verbindungen ausgebildet und das Gehirn wird auf neue Weise aktiviert. So ist es wiederum möglich, neue Entscheidungen zu treffen, die neue Gefühle entstehen lassen, die zu neuen Verhaltensweisen führen und du so neue Erfahrungen machst. Die wiederum neue Gefühle hervorbringen und so weiter und so fort. Wichtig ist nur, dass du am Ball bleibst. Durch neues Wissen und neue Verdrahtungen hast du auch die Gelegenheit, die alten, stresserfüllten Gedankenmuster neu zu strukturieren und neu zu bewerten. Und so kann ein Problem, das du vorher als groß und absolut unlösbar erdacht und empfunden hast, neu bewertet werden. Eventuell ist es sehr viel kleiner, als für dich es vorher den Anschein machte und dadurch jetzt leichter lösbar ist. Was kann dir also helfen, um dich in einer stressigen Situation zu entspannen? Das vegetative Nervensystem kann das. Unser autonomer Part und der kann wiederum in zwei Bereiche geteilt werden. Da ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Und jetzt erstmal eine kurze Erklärung und die im Moment viel wichtigere Möglichkeit, beide auszubalancieren und somit zu entspannen. Ein gesundes Gleichgewicht beider Teile ermöglicht eine feine Organaktivität. Der Vagusnerv ist dabei der größte Nerv des Parasympathikus. Sein sogenannter vagaler Tonus, der die Aktivität des Vagusnervs repräsentiert, hilft dir bei Erhöhung, dass dein Körper sich besser nach einer Stressphase erholen kann. Er verbindet dein Gehirn mit vielen wichtigen Organen wie zum Beispiel Darm, Herz und Lungen und beeinflusst somit deine Atmung, deine Verdauung und auch deine Herzfrequenz. Um den Parasympathikus zu stimulieren und dadurch schneller zu regenerieren und ruhiger zu werden, kannst du Folgendes tun. Entspanne deine Zunge und öffne leicht deinen Mund, um deinen Kiefer zu entspannen. Dies sendet dem parasympathischen System die Botschaft, dass alles okay ist. Atme langsam und tief ein und aus. Achte darauf, dass deine Ausatmung länger ist als deine Einatmung. Dadurch geben die Lungen und das Herz das Signal, dass die Welt da draußen nicht gefährlich ist und der Vagusnerv trägt die Botschaft zum Hirnstamm. Dieser stellt dann den chemischen Stresshormon Dauerregen ab. Also noch einmal, entspanne deine Zunge und öffne leicht deinen Mund, um deinen Kiefer zu entspannen. Atme langsam und tief ein und aus. Achte darauf, dass deine Ausatmung ein Tickchen länger ist, ein Tickchen reicht schon, länger ist als deine Einatmung. Kommen wir nun zum Gehirn. Was braucht das Gehirn und was brauchen wir, um gesund zu bleiben? Um ein Leben in Balance zu halten, braucht es nicht nur ein funktionierendes Gehirn und einen möglichst gesunden Körper. Wir sind soziale Wesen und brauchen die Gemeinschaft. Auch respektvolles und selbstverantwortliches Miteinander, bei dem wir Geborgenheit geben und empfinden, sind für ein gesundes Gesamtsystem wichtig. Leben ist mehr als nur Überleben. Dies zeigt auf beeindruckende Weise das einmalige Forschungsprojekt von David Bennett von der Rush University in Chicago. Zu finden ist es im Buch The Brain von David Eagleman. Lausche, was dort erzählt wird.
Zitat aus dem Buch von David Eagleman mit dem Titel The Brain. Die Geschichte von dir. Seite 34 bis 36. Das alternde Gehirn. Heute werden die Menschen älter als je zuvor, und das stellt eine große Herausforderung für unsere geistige Gesundheit dar. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Umwelt und Verhalten bewirken nicht nur in jungen Jahren Veränderungen im Gehirn, sondern auch im Alter. In den Vereinigten Staaten haben bislang mehr als 1100 Nonnen, Mönche und Priester an einem einmaligen Forschungsprojekt teilgenommen, das die Auswirkungen des Alters auf das Gehirn untersucht. Das Projekt fahndet vor allem nach Risikofaktoren für Alzheimer und untersucht Teilnehmer ab 65, die keine Symptome der Krankheit aufweisen. Die Ordensleute eignen sich besonders gut für das Projekt, weil sie unter ähnlichen Bedingungen leben und sich ähnlich ernähren. Damit lassen sich Störfaktoren wie Ernährung, Einkommen oder Bildung ausschließen, die in der normalen Bevölkerung auftreten und die Ergebnisse verzerren. Die Untersuchungen begannen 1994. Bislang hat David Bennett von der Rush University in Chicago mehr als 350 Gehirne gesammelt. Jedes wird sorgfältig konserviert und unter dem Mikroskop auf altersbedingte Krankheiten untersucht. Aber das ist nur die eine Hälfte des Projekts. Die andere Hälfte besteht darin, zu Lebzeiten möglichst viele Daten über die Teilnehmer zu erheben. Jedes Jahr werden die Versuchspersonen einer Reihe von Prüfungen unterzogen, zu denen psychologische und kognitive Tests genauso gehören wie medizinische, körperliche und genetische Untersuchungen. Als die Wissenschaftler mit den Untersuchungen begannen, gingen sie davon aus, dass sie einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der nach lassenden Denkleistung und den drei häufigsten Ursachen für Demenz, Alzheimer, Parkinson und Schlaganfall finden würden. Stattdessen machten sie eine erstaunliche Entdeckung. Selbst wenn das Gewebe des Gehirns von Alzheimer zersetzt war, hieß das nicht, dass die Denkfähigkeit der betroffenen Person beeinträchtigt war. Einige der Teilnehmerinnen hatte bei ihrem Tod die Alzheimersche Krankheit in fortgeschrittenem Stadium, ohne dass ihre Denkleistung gelitten hätte. Wie konnte das sein? Die Antwort suchte Bennett in seinen umfangreichen Daten. Er stellte fest, dass psychische Faktoren sowie Erfahrungen der Teilnehmerinnen darüber entschieden, ob ihre Denkfähigkeit nachließ oder nicht. Geistige Aktivitäten, die das Gehirn fordern, zum Beispiel Kreuzworträtsel, Lesen, Autofahren, das Erlernen neuer Fähigkeiten und die Übernahme von Verantwortung, wirkten wie ein Schutz. Auch gesellschaftliche Aktivitäten, soziale Netze, Geselligkeit und körperliche Betätigung schienen das Gehirn zu schützen. Auf der anderen Seite beschleunigen negative psychische Faktoren, wie Einsamkeit, Angst, Depressionen und die Anfälligkeit für psychisches Leid den Verfall der Denkfähigkeit. Positive Eigenschaften, wie Gewissenhaftigkeit, Lebenssinn und rege Tätigkeit wirkten dagegen wie ein Schutz. Die Gehirne der Nonnen zeigen, dass wir unser Gehirn schützen und so lange wie möglich wir selbst bleiben können. Den Alterungsprozess selbst können wir nicht aufhalten, aber wenn wir unsere kognitiven Werkzeuge im ständigen Gebrauch haben, dann können wir ihn verlangsamen. Zitat Ende.
Das war aus dem Buch The Brain von David Eagleman. Schon interessant, was diese Forschung so an Erkenntnissen mit sich gebracht hat. So, wir kommen langsam zum Ende dieser Episode 3. Die Aufweck-Episode nach 10 Monaten war noch einmal Entschuldigung dafür und ich bedanke mich, dass du bis hierhin bei mir geblieben bist. Und nun hast du einen Eindruck einiger Gründe und inneren Abläufen bei Stress und Angst bekommen. Auch einige kurze Elemente in Sachen Coaching waren dabei und vielleicht, und ich hoffe, du nutzt sie, um die momentane Situation ein wenig zu entschärfen, wenn es Not tut. eins solltest du immer im Hinterkopf behalten. Nämlich, dass jede Minute des Tages dafür da ist, dass du neu entscheiden kannst, welchen Weg du gehen möchtest. Und hast du somit auch ganz selbstverantwortlich die Möglichkeit, deine eigenen Mauern zu durchbrechen. Denn das sind die Mauern, die du durchbrechen kannst. Bei allen anderen holst du dir nur ein Loch im Kopf. Du entscheidest, ob du einen neuen Weg einschlagen möchtest. Zum Schluss erzähle ich dir noch eine kurze Geschichte, welche die zwei Wölfe heißt. Von wem die ist, weiß ich nicht, aber ich finde sie sehr kurz und sehr schön. Fangen wir an. Ein alter Cherokee-Indianer erzählte einst seinem Enkel: Junge, in uns allen tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Ein Wolf ist schwarz und böse. Er repräsentiert Zorn, Neid, Eifersucht, Wut, Gier, Unehrlichkeit und Stolz. Der andere ist weiß und gut. Er steht für Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Demut, Mitgefühl und Ehrlichkeit. Der Junge dachte darüber nach und fragte dann: Großvater, welcher Wolf gewinnt den Kampf? Der alte Mann antwortete: Der, den du fütterst. Welchen Wolf fütterst du? Das war sie nun, die Episode 3 nach 10 Monaten. Tut mir leid, dass so lange gedauert hat. In den folgenden Episoden werde ich auf Teile, die ich heute nur angerissen habe, nochmal genauer drauf eingehen, beziehungsweise dich dann auf die ein oder andere Rundreise mitnehmen. Ebenfalls gibt es auch sehr zeitnah die erste Folge der neuen Rubrik Fundstücke. Sei noch einmal bedankt, dass du mir zugehört hast, und ich wünsche dir alles Liebe, bleib gesund und lass dir auf gar keinen Fall zu viel Angst machen. Bis bald, alles Liebe, deine Anja von Lomans Coaching.